Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 bis 28 der Sure 34, Sabr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, unser Herr wird uns alle versammeln. Dann wird er zwischen uns richten in Gerechtigkeit, und er ist der vortrefflichste Richter, der Allwissende. Sprich, zeigt mir jene, die ihr ihm als Gottheiten zur Seite gesetzt habt. Doch nichts gibt es, was ihm gleich oder beizusetzen wäre. Nur er ist Allah, der Erhabene und Allweise. Und wir haben dich entsandt nur als Bringer froher Botschaft und als Warner für die Menschheit. Jedoch die meisten begreifen es nicht.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 16. Januar 2023, gleich dem 26. Day 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt unsere Sendereihe in Richtung Licht. Anschließend hören Sie die Sendereihe Islamische Kultur und Zivilisation. Wir wünschen gute Unterhaltung. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran reagiert auf Tod eines schwarzen Lehrers in den USA. Ulyanov. Atomabkommen mit Iran dient Abbau von Spannungen in der Region. Und RFI. Irans Ölexporte haben mit 1,23 Millionen Barrel Rekord erreicht. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran reagiert auf Tod eines schwarzen Lehrers in den USA. Iran hat den Tod von Karen Anderson, einem 31-jährigen Lehrer und Cousin eines der Gründer von Black Lives Matter, verurteilt. Anderson wurde von US-Polizisten in Los Angeles mehrmals mit Tesern beschossen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums Nasser Kanani sagte gestern, die US-Regierung müsse für dieses unmenschliche Verbrechen und ihre Verantwortungslosigkeit gegenüber der Wiederholung grober und systematischer Menschenrechtsverletzungen im Land, insbesondere der Rechte von Minderheiten und Schwarzen, zur Rechenschaft gezogen werden. Der 31-jährige Lehrer Kenan Anderson war Anfang Januar gestorben, nachdem die Polizei im Stadtteil Wenis wiederholt einen Elektroschocker gegen ihn eingesetzt hatte. Anderson war ein Cousin der Mitbegründerin der Protestbewegung Black Lives Matter, das Leben von Schwarzen zählt, Patrice Cullors. Er wurde getötet, nachdem Polizisten ihn nach einem Autounfall am Boden festgehalten und wiederholt mit einer Taserpistole getroffen hatten. Anderson starb in einem Krankenhaus in Santa Monica, Kalifornien, nachdem er nach dem Vorfall am Nachmittag des 3. Januar im Viertel Venice von Los Angeles einen Herzstillstand erlitten hatte. »Sie versuchen, mich wie George Floyd zu töten«, sagte der junge Mann in Bezug auf die Ermordung Floyds durch die US-Polizei im Mai 2020 in Minneapolis, wie er aus dem gestern von der Polizei von Los Angeles veröffentlichten Video mit der Körperkamera hervorgeht. In dem Video, das auf den 3. Januar zurückgeht, sind mehrere Beamte zu sehen, die Anderson am Boden festhielten. Einer legte ihm den Ellbogen auf den Hals, während ein anderer ihn etwa 30 Sekunden lang und dann weitere 5 Sekunden lang mit einem Taser schlug. Der iranische Außenamtssprecher Kanani kritisierte auch die heuchlerische US-Politik und die Einmischung Washingtons in die Angelegenheiten anderer Länder und sagte: Das amerikanische Regime, das sich heuchlerisch in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einmischt und Krokodilstränen vergießt, um politische Ziele zu erreichen, schweigt in Bezug auf die extreme Gewalt und diskriminierende und hetzerische Aktionen der Polizei gegen die Schwarzen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums fügte hinzu, die brutale Aktion der US-Polizei habe bei der Ermordung von Anderson, die eine Wiederholung von Floyds Mord darstellt, die Welt erneut schockiert. Eine Studie aus dem Jahr 2021 in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet verzeichnete zwischen 1980 und 2018 in den USA 30.800 Todesfälle durch Polizeigewalt. Zwischen 1980 und 2018 seien in den USA mehr als 55 Menschen durch Polizei getötet worden, die in offiziellen Berichten über die Bevölkerungsstatistik falsch klassifiziert oder nicht gemeldet worden seien, hieß es dazu. Ulyanov: Atomabkommen mit Iran dehnt Abbau von Spannungen in der Region. Michail Ulyanov, der ständige Vertreter Russlands bei den internationalen Organisationen in Wien, bezeichnete den Abschluss des Atomabkommens mit Iran, JCPOA, als einen Faktor zur Verringerung der Spannungen in der Region. Am Sonntag veröffentlichte Ulyanov über Twitter eine Nachricht bezüglich des JCPOA und schrieb: Der beste Weg, regionale Spannungen zu verhindern, besteht darin, die Atomverhandlungen mit Iran abzuschließen. Ulyanov fügte hinzu: Die Fortschritte bei den Nuklearverhandlungen bezüglich des JCPOA können die Spannungen verringern und den Weg für eine Intensivierung des Dialogs über die Sicherheit der Region ebnen. Er sagte: Offensichtlich sind die westlichen Länder dazu nicht bereit. Nach monatelangen intensiven Konsultationen haben die Atomgespräche ein Stadium erreicht, in dem, wenn die USA als Vertragspartei, die gegen das JCPOA verstößt, die angemessenen Forderungen Irans und die Voraussetzungen für den Abschluss eines stabilen und zuverlässigen Abkommens akzeptieren, das endgültige Abkommen erreicht wird. Die meisten der an den Gesprächen teilnehmenden Länder wollen einen schnelleren Abschluss der Verhandlungen, jedoch steht eine endgültige Einigung noch aus, bis die politischen Entscheidungen der USA zu mehreren wichtigen verbliebenen Schlüsselfragen getroffen werden. Die Islamische Republik Iran betont, dass bei realistischem Handeln der amerikanischen Seite eine Einigung in Wien möglich sei. Das Abkommen, das Iran in Betracht zieht, ist ein Dokument, das die Sanktionen so weit wie möglich aufheben wird und die Region dadurch von der Umsetzung des Abkommens profitiert. RFI: Irans Ölexporte haben mit 1,23 Millionen Barrel Rekord erreicht. Der Auslandsdienst des französischen Hörfunks Radio France International RFI meldete, dass die iranischen Ölexporte im November und Dezember 2022 trotz der US-Sanktionen gegen Teheran einen neuen Rekord von 1,23 Millionen Barrel erreicht hätten. Die Webseite dieses Radiosenders gab am Sonntag bekannt, dass China einer der größten Importeure von iranischem Öl sei und bezeichnete diese Tatsache als Ergebnis der seit letztem Jahr bestehenden Wirtschaftspartnerschaft zwischen Teheran und Peking. In diesem Bericht heißt es unter Bezugnahme auf die Auswertungsergebnisse des auf den Ölmarkt spezialisierten Kepler-Instituts: Die iranischen Rohölexporte erreichten im November 2022 1,23 Millionen Barrel pro Tag. Damit hat Teheran fast das Exportniveau von 2019 erreicht. Laut diesem Bericht war Peking, das die US-Sanktionen immer wieder verurteilte, zuvor schon Teherans wichtigster Wirtschafts- und Handelspartner und sein größter Ölkunde. Der Rückgang der chinesischen Nachfrage aufgrund der Null-Covid-Politik und die Konkurrenz durch russisches Rohöl bedrohten jedoch die iranischen Lieferungen für eine Weile, aber der Transport der iranischen Tanker wurde wieder aufgenommen. Der RFI-Bericht fügte hinzu: Schätzungen zufolge haben die chinesischen Importe iranischen Öls im Dezember 2022 mit 1,2 Millionen Barrel pro Tag den bisherigen Rekord gebrochen. Dies bedeutet eine Steigerung von 130% im Vergleich zum Vorjahr. China: Israel sollte provokative Aktionen einstellen. Der chinesische Außenminister forderte das israelische Regime auf, das provozierende Vorgehen gegen die Palästinenser, insbesondere im besetzten Al-Quds Jerusalem, zu stoppen, um eine Verschlechterung der Lage in der Region zu verhindern. Diese Äußerungen machte Chinas Außenminister Qin Gang am Sonntag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem ägyptischen Amtskollegen Sameh Shoukry in der ägyptischen Hauptstadt Kairo. Unter Berufung auf den chinesischen Präsidenten Xi Jinping sagte Gang: Die historische Unterdrückung, unter der das palästinensische Volk leidet, sollte nicht auf unbestimmte Zeit andauern und die legitimen Rechte der Palästinenser dürfen nicht gefährdet werden. Auch die Erwartungen bezüglich der Gründung eines palästinensischen Staates können nicht zurückgewiesen werden. Die internationale Gemeinschaft muss an der Zwei-Staaten-Lösung festhalten und die Entwicklungshilfe sowie humanitäre Hilfen für die palästinensische Seite erhöhen, um eine gerechte und sofortige Lösung der Palästina-Frage zu erreichen. In Bezug auf Pekings Ansicht über die jüngste Zunahme der Spannungen in den besetzten Gebieten, insbesondere nach Amtsantritt des Kabinetts des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, fügte der chinesische Außenminister hinzu: In letzter Zeit haben sich die angespannten Situationen verstärkt und wir sind sehr darüber besorgt. Wir bitten die relevanten Parteien in diesem Zusammenhang, sich an die internationalen Vereinbarungen und UN-Resolutionen zu halten und eine stabile Situation für die heilige Stadt Al-Quds aufrechtzuerhalten. Der chinesische Außenminister würdigte auch die Rolle Ägyptens bei der Unterstützung der Palästina-Frage und fügte hinzu: Wir sind bestrebt, weiterhin mit der ägyptischen Seite zusammenzuarbeiten, um eine gerechte Lösung für die Palästina-Frage zu finden. Er erklärte, dass China und Ägypten eine historische Freundschaft und umfassende strategische Beziehungen auf hohem Niveau unterhielten, und fügte hinzu: Dank der Bemühungen von Xi Jinping und Abdel Fattah al-Sisi, dem Präsidenten der beiden Länder, haben diese Beziehungen in den letzten 3 Jahren einen historischen Sprung erlebt. Vor kurzem hat al-Sisi bei einem Telefongespräch den Chef des neuen Kabinetts des zionistischen Regimes gebeten, alles zu unterlassen, was die regionalen Spannungen schüren könnte. Laut offizieller Erklärung des ägyptischen Präsidialamts fand dieses Gespräch wenige Tage nach Netanyahus Amtsantritt statt, der die Entwicklung des Siedlungsbaus für Zionisten im Westjordanland als eine seiner Prioritäten angekündigt hatte. NATO-Generalsekretär: Ukraine wird weitere schwere Waffen bekommen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg kündigte die Entsendung weiterer schwerer Waffen in die Ukraine an. Laut AFP sagte Stoltenberg am Sonntag in einem Interview mit deutschen Medien: Die Ukraine kann bald mit der Lieferung weiterer schwerer Waffen aus westlichen Ländern rechnen. Er gab diese Nachricht vor dem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in dieser Woche bekannt. Diese Kontaktgruppe koordiniert die Lieferung westlicher Waffen nach Kiew und befindet sich auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland. Polens Präsident Andrzej Duda sagte am Mittwoch, sein Land sei bereit, im Rahmen einer internationalen Koalition in Deutschland hergestellte Leopardpanzer an die Ukraine zu liefern. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat jedoch noch keine Entscheidung darüber getroffen, ob Deutschland sich verpflichtet, Leopard-2-Panzer in die Ukraine zu schicken. Moskau erklärte bisher mehrfach, dass der Versand schwerer Waffen in die Ukraine dem Land nicht helfen und den Konflikt nur verlängern werde. Die russische Botschaft in London gab am Sonntag auch eine Erklärung ab, in der sie die Entsendung britischer Challenger-2-Panzer in die Ukraine als Verlängerung des Krieges bezeichnete. Die Menschen in vielen europäischen Ländern protestieren aufgrund der wirtschaftlichen Inflation und der Erhöhung der Kriegskosten in der Ukraine gegen die Fortsetzung des Krieges, hinter dem angeblich die USA stecken. Tote und Verletzte bei Explosion in russischem Munitionslager. Bei einer Munitionsexplosion in der an die Ukraine grenzenden russischen Region Belgorod sind laut russischen Medienberichten 3 Menschen getötet und 15 weitere verletzt worden. Die Explosion habe sich in einem Kulturzentrum ereignet, das zur Lagerung von Munition der Streitkräfte genutzt worden sei, meldeten gestern staatliche Nachrichtenagenturen. Als Grund der Detonation wird in den Berichten fahrlässiger Umgang mit einer Granate genannt. Der Zeitpunkt des Vorfalls blieb offen. Die Region Belgorod grenzt an den Nordosten der Ukraine, ist Standort mehrerer russischer Militärstützpunkte und Übungsgelände. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt bei Temperaturen um 1 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz -2, Mashhad -2, Isfahan 1, Shiraz 8 und Bandar Abbas 17 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Thank you. Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
In dieser Folge unserer Sendereihe wenden wir uns der Sure 62 zu. Sie heißt Juma, wurde in Medina offenbart und hat 11 Verse. Ihre Hauptthemen sind die Ziele der Aussendung des Propheten Gottes, das Vorbereitetsein auf den Tod und der Ansporn der Gläubigen zur Teilnahme am Freitagsgebet. Wir beginnen mit den einleitenden Worten.
Bismillahirrahmanirrahim. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.
Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Gütigen. Und dem Vers 1 dieser Sure. Es preist Allah alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, ihn, den König, den Heiligen, den Allmächtigen und Allweisen. Wie die Sure 61, Sure Saf, beginnt auch die Sure Duma mit dem Hinweis auf die Lobpreisung Gottes seitens aller Dinge und Wesen in der Welt. Laut Koran besitzt nämlich alles im Universum, Pflanzen, Tiere und sogar die leblosen Dinge, eine Art Wahrnehmungsfähigkeit. Alle kennen nicht nur ihren Schöpfer, sondern sie preisen ihn auch. Allerdings sind wir Menschen nicht in der Lage, dieses gewaltige Laudatio wahrzunehmen. Daher heißt es auch im Vers 44 der Sure Isra, Sure 17, es gibt nichts, was ihn nicht lobpreist, ihr aber versteht ihr Preise nicht. Nach der Verkündigung, dass alles im Universum Gott preist, heben die nachfolgenden Worte im ersten Vers der Sure Juma hervor, dass er nicht nur der Schöpfer, sondern auch der König im Daseinsreich ist. Er verwaltet die Welt, aber nicht wie menschliche Monarchen und Regenten, deren Herrschaft in der Regel mit Unrecht und Ungerechtigkeit einhergeht. Vielmehr ist Gott ein Regent, dessen Herrschaft rein ist von jedem Fehler und Mangel und rein ist von jeglichem Unrecht gegenüber seinen Untergebenen. Er ist heilig und er ist allmächtig und weise. Seinem Handeln liegen sein unendliches Wissen und seine Weisheit zugrunde. Folgende wichtige Aussagen beinhaltet der Vers 1 der Sure Juma. Erstens, alles was im Dasein existiert, ob auf der Erde oder im gesamten All, lobpreist Gott und dient ihm offen oder im Verborgenen. Alle Lebewesen und alle leblosen Dinge sind an dem Lobpreis beteiligt. Zweitens, das Dasein wird aufgrund des Allwissens und der grenzlosen Weisheit Gottes verwaltet und niemand kommt gegen den Willen Gottes an. Er ist der allmächtige und allweise Herrscher. Er ist unbesiegbar. Es folgen die Verse 2 bis 4 der Sure Juma.
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
Er ist es, der unter den Schriftunkundigen einen Gesandten von ihnen hat erstehen lassen, der ihnen seine Zeichen verliest, sie läutert und sie das Buch und die Weisheit lehrt, obgleich sie sich ja zuvor in deutlichem Irrtum befanden. Und er wurde auch ausgesandt für andere vor ihnen, die in Zukunft geboren werden und die sich ihnen noch nicht angeschlossen haben. Und er ist der Allmächtige und Allweise. Das ist Allahs Huld, die er gewährt, wem er will und den er dafür als würdig betrachtet. Und Allah besitzt große Huld. Diese Verse 2 bis 4 der Sure 62 verweisen auf das Ziel der Aussendung des Propheten des Islams. Gott hat seinen Botschafter unter dem arabischen Volk auserwählt. Dieses Volk war damals noch nicht in den Genuss von Wissen gelangt und bis auf wenige Ausnahmen des Schreibens und Lesens unkundig. Das Leben dieser Menschen war von lauter Irrtümern und von Aberglauben geprägt. Der Prophet war damit beauftragt, dieses Volk auf den rechten Weg zu lenken, und wie der Koran sagt, sollte er dieses Volk als erstes von seinen hässlichen Eigenschaften und Verhaltensweisen befreien und läutern und ihm dann mit Hilfe der Lehren aus dem Buche Gottes und mit weisen Worten zu einer edlen Moral und Vervollkommnung verhelfen. Sein Auftrag galt und gilt jedoch nicht nur den Einwohnern von Mekka und den Menschen auf der arabischen Halbinsel, sondern auch den nachfolgenden Generationen und dies allerorts. Alle, die danach dem Propheten als den Gesandten Gottes anerkannt haben und seinem Aufruf gefolgt sind, kommen in den Genuss seiner fruchtbaren Lehren. Dieser Prozess und die Mission des Propheten werden bis zum jüngsten Tag anhalten. Die Aussendung eines jeden Propheten und ganz besonders des letzten von ihnen, Prophet Muhammad, Gottes Segen sei auf ihm und Friede seinem Hause, sind die größte Huld, die Gott der Menschheit erwiesen hat. Denn es ist Gottes Wille, auf diese Weise die Menschen von den vielen verschiedenen Ansichten, die mit lauter Irrtümern oder Über- und Untertreibungen behaftet sind, zu befreien und sie mittels der göttlichen Offenbarung und des gesunden Menschenverstandes auf den Weg zu führen, der ihr wahres Glück bedeutet. Wir können uns vergegenwärtigen, erstens, die Aussendung der Propheten führt zur Entfaltung, Weiterentwicklung und Vervollkommnung der menschlichen Gesellschaft. Zweitens, es ist in sich bereits ein göttliches Wunder, dass derjenige, der die Menschheit recht leiten soll, von Gott unter einem Volk auserwählt wurde, welches sich auf dem Gipfel der Unwissenheit und des Irrtums befand. Drittens, die Läuterung des Ichs und charakterliche Selbstveredelung soll dank der Verse des Korans und der Vorgehensweise des Propheten Gottes geschehen und nicht mit Hilfe von Lehren, die menschliches Werk sind, wie zum Beispiel ein künstlicher Mystizismus. Viertens, die Sendung des Propheten des Islams sollte nicht nur den Arabern oder den Zeitgenossen dieses letzten Gesandten Gottes dienen, sondern allen Völkern. Seine Botschaft beschert allen Wahrheitssuchenden, die ihr folgen, Glück und Rettung. Nun noch der fünfte Vers von den insgesamt 11 Versen der Sure Jumu'ah.
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
Das Gleichnis derjenigen, denen die Tora auferlegt wurde, und der gegenüber sie verpflichtet waren, die sie aber hierauf doch nicht getragen und nicht nach ihr gehandelt haben, ist das eines Esels, der Bücher trägt und nichts von ihrem Inhalt versteht. Schlimm ist das Gleichnis der Leute, die Allahs Zeichen für Lüge erklären, und Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht. In den vorherigen Versen war die Rede davon, dass Gott seinen Propheten unter einem schriftunkundigen Volk auserwählt hat. Das waren die Bewohner von Mekka. In dem Vers 5 warnt Gott anschließend die Muslime, dass sie nicht so werden sollen, wie ein Teil der Juden wurde. Gott hatte den Israeliten die Tora gesandt und sie verpflichtet, deren Lehren zu befolgen. Aber eine Gruppe von ihnen wahrte nur den äußeren Schein der Tora und eine andere Gruppe handelte ihr sogar zuwider. Sie zeigten durch ihr Verhalten praktisch, dass sie Dinge, die in der Tora standen, leugnen und sagten sogar, sie würden nicht stimmen. Wenn ein Lasttier Bücher auf seinem Rücken trägt, verspürt es nur das Gewicht, doch von dem Inhalt der Bücher ahnt es nichts und kann seine Last nicht nutzen. Ähnlich verhält es sich, wenn ein Muslim den Koran zu verschiedenen Anlässen lediglich respektvoll in die Hand nimmt und küsst, aber ihn nicht liest. Auf diese Weise trägt er lediglich das Buch in seiner Hand. Er verspürt zwar sein Gewicht, aber er wird nicht zum gläubigen Träger seines Inhalts. Somit hat er nichts von seinen Lehren und der göttlichen Rechtleitung, die er enthält. Wir schließen mit folgenden Anmerkungen. Erstens, der Koran hat oberflächliche Menschen und Gelehrte, die nicht ihr Wissen praktizieren, mit Tieren verglichen, da sie nicht richtig das Licht des Verstandes und der göttlichen Offenbarung nutzen. Zweitens, die Verlesung des Korans muss zum Handeln nach dem Koran führen, damit sie nützlich und fruchtbar ist, andernfalls wird der Mensch von Gott getadelt. Drittens, es ist eine Art praktizierte Leugnung der Lehren der Himmelsbücher, wenn man nicht nach ihnen handelt. Durch ein solches Verhalten verwehrt sich der Mensch selber den Zugang zur göttlichen Rechtleitung. Wir laden Sie ein zu unserem Musikstück mit dem Titel Del Dor, vorgetragen von Shahram Nazeri.
ذاتی به ظهور خیلی خیشتم زد زاخی به ظهور خیشتم زد صد گونه صفات مظهر آمد صد گونه صفات مظهر آمد دل خلوت خاص دل بر دل خلوت خاص دل بر آمد دل بر ذکرم به دل بر آمد جان آینه جمال جانان تن خاک دیار دل بر آمد از شد محفل دل زغن خالی شد محفل دل زغن خالی یار از در دلبری در آمد یار از در دلبری در آمد ذاتی به ظهور خیش دم زد ذاتی به ظهور خیش دم زد صد گونه صفات مظهر آمد صد گونه صفات مظهر آمد دل خلوت خاص دل بر آمد دل خلوت خاص دل بر آمد دل بر ذکرم به دل بر آمد جان آینه جمال جانان تن خاک دیار دل بر آمد از
جز دلم کوز ازل تا به ابد عاشق رفت جاودان کس نشنیدم که در این کار بماند آی 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 صدای سخن عشق ندیدم خوشتر از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این
صد گونه صفات مظهر آمد، صد گونه صفات مظهر آمد، دل خلوت خاص دلبر آمد، دلبر ز کرم به دلبر آمد، دل خلوت خاص دلبر آمد.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Es geht weiter mit der Sendereihe Islamische Kultur und Zivilisation.
Islamische Kultur und Zivilisation.
Ein wichtiger Schritt des Propheten war der Bau einer Moschee. Es war ein Zentrum nötig, welches sowohl den Muslimen als Ort der Gottesanbetung diente, als auch Zentrum für die Verwaltung aller anderen Angelegenheiten war. Die Moschee war anfangs ein Ort sowohl für das Gebet als auch für den Wissenserwerb, aber auch für Gerichtsverhandlungen und Regelungen der Regierungsfragen. Außerdem wurde dort das Beitul Mal, die Gemeinwohlkasse und bei Kämpfen zugefallene Gegenstände aufbewahrt. Sogar die Kriegsgefangenen wurden in der Moschee untergebracht. Die Moschee umfasste alle politischen und sozialen Einrichtungen und trug entscheidend zur Stabilisierung des jungen islamischen Staates in Medina bei. Die Moschee war der Ort, an dem Wissen und Glauben eng miteinander verknüpft wurden. In der Moschee wurde das islamische Wissen vermittelt. Es wurde auch Schreiben und Lesen unterrichtet. Als sich später allmählich die Regierungs- und Justizstellen von den Moscheen trennten, blieben jedoch die Zentren für Wissenschaft weiter in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Moscheen. Daher sind bis in unsere Zeit hinein die Madores, die theologischen Lehrzentren, aber auch die Universitäten neben den Hauptmoscheen einer Stadt gebaut worden. Wahrung und Verbreitung der Religion waren das Hauptziel des Propheten des Islams, und dieses Ziel musste durch ein politisches und militärisches Gerüst und einen Verwaltungsapparat gestützt werden. Der Prophet betraute geeignete Leute für die einzelnen Verwaltungsaufgaben. Einige von ihnen waren mit der Einsammlung der Zakat und anderen Steuern und Spenden betraut, und andere widmeten sich der Regelung sozialer Angelegenheiten. Zur Verwaltungsordnung des Staates in Medina gehörten Dinge wie Registrierung von Bündnissen, Steuereinnahmen und Gütern, die den Muslimen im Kampf in die Hände gefallen waren, ebenso wie die Aufzeichnung der offenbarten Koranverse. Auch hatte der Prophet einige damit betraut, die Böden und Wasserressourcen, welche bestimmten Personen oder Volksstämmen überlassen worden waren, aufzulisten und für sie Besitzerurkunden auszustellen. Das war eine völlig neue Handhabe unter den Arabern, die seit eh und je wegen dem Besitzanspruch auf Böden, Wasserstellen und so weiter schnell miteinander in Streit geraten waren. Der Prophet schloss mit verschiedenen Volksstämmen, darunter auch jüdischen und christlichen, Verträge ab, deren Inhalt war je nach zeitlichen und örtlichen Bedingungen und der Position der Muslime unterschiedlich, wofür der Hudaybiyah-Friedensvertrag zwischen dem Propheten und den Götzendienern von Mekka ein anschauliches Beispiel liefert. Einige Prophetenanhänger waren nicht mit den darin vereinbarten Bedingungen einverstanden, doch wie die Geschichte zeigt, hat die wohlüberlegte Diplomatie des Propheten zur Festigung des jungen Staates in Medina beigetragen. Der Prophet schickte darüber hinaus Schreiben an benachbarte Herrscher wie den iranischen und römischen Kaiser und die Regenten in Ägypten, Jemen und Abessinien. Diese Schreiben beinhalteten vor allen Dingen die Einladung zum Islam und zur Anbetung des einen Gottes. Historiker und Autoren zählen sie aufgrund ihres Inhaltes sozusagen zu der Außenpolitik des Propheten. Der Prophet hat gezeigt, dass er der Einladung und der Diplomatie gegenüber Krieg und Feindschaft den Vorrang gab. Wenn seine Anhänger jemand festnahmen, ohne ihn zum Islam aufgerufen zu haben, ließ der Prophet ihn wieder frei. Der nächste Schritt des Propheten war die Ausdehnung des islamischen Reiches und Herstellung von Sicherheit an den Grenzen, und zwar entweder durch Gefechte, die er persönlich anführte oder mit denen er eine Gruppe beauftragte, Ghazwe und Sarje, oder aber auch durch Abschluss von Verträgen mit benachbarten Volksstämmen. Die genannten Maßnahmen führten zur Verbreitung der Botschaft des Islams über die Grenzen der arabischen Halbinsel hinaus.
Der US-Historiker Will Duran bezeichnet das Vorgehen des Propheten bei der Bildung der islamischen Ordnung als klug und schreibt, dass der Prophet nicht nur die religiöse, sondern auch politische Führung der Muslime und ebenso Richter in Medina war. Der iranische Forscher Abdul Hussein Sarinkoub darüber: Ganz besonders in Medina wurde ein großer Teil der islamischen Gebote festgelegt. Bald nach der Änderung der Gebetsrichtung wurde das Gebot des Fastens für den Monat Ramadan herabgesandt und das Gebet und die Zakat für das Fitr-Fest wurden in den Geboten verankert. Sarinkoub bezeichnet noch weitere Gebote wie das Gebot über die Vergeltungsübung Qisas bzw. die Entschädigungszahlung für einen Mord, das Gebot des Dschihads, der Aufteilung von Ghanaim bei Gefechten eroberte Dinge, die Erbbestimmungen, das Weinverbot und Hajj-Gebote und vieles mehr als Dinge, die das Leben der Araber völlig veränderten. Er betrachtet sie als Faktoren, die Einheit unter den Arabern schuf. In den 10 Jahren, in denen der Prophet in Medina regierte, hat er mehr als 80 kleinere und größere Gefechte geführt. Er übernahm entweder persönlich die Befehlshabung oder beauftragte einen seiner Anhänger damit. Jedenfalls beriet er sich in militärischen Fragen und über Kampftaktiken mit den anderen, auch wenn der endgültige Entschluss über Frieden oder Krieg immer bei ihm lag. Vor einem wichtigen Gefecht wurde ein militärischer Rat gebildet und die Prophetenanhänger wurden nach ihrer Meinung gefragt. Zum Uhud-Krieg hat der Prophet die Ansicht der Mehrheit akzeptiert, obwohl er selber anderer Meinung war. Durch Eroberung von Gebieten und Ländern in Nachbarschaft der arabischen Halbinsel dehnte sich das Islamische Reich immer mehr aus und die Muslime begegneten verschiedenen Völkern mit unterschiedlichen Kulturen. Einige der Sitten und Überzeugungen dieser Völker vermischten sich mit dem einfachen Leben der Muslime und die islamische Kultur stand plötzlich einem bunten Spektrum von Bräuchen und Einstellungen gegenüber. Doch sie nahm das, was nicht den islamischen Lehren widersprach, schnell auf. Dieser Prozess hielt immer weiter an, bis Ende der Regierungszeit des zweiten Kalifen die gesellschaftliche Atmosphäre in Medina einen strukturellen Wandel erfuhr. Auch erforderte die Wahrung und die Regelung der Angelegenheiten in eroberten Gebieten Kenntnisse und eine gewisse Erfahrung, über welche die Muslime anfangs nicht verfügten. Die Muslime versuchten sich also die Fähigkeiten und das Wissen über die Verwaltung eines Landes und politischen Maßnahmen anzueignen. Es entstanden allmählich Regierungseinrichtungen zur Regelung der politischen Grundlagen der Gesellschaft. Vielleicht lässt sich sagen, dass die Gründung dieser Institutionen mit der Bildung der Gemeinwohlkasse in Medina zur Zeit des Propheten begonnen hatte. Jedenfalls wurden unter den Umayyiden und Abbasiden die verschiedensten Regierungsbehörden eingerichtet. Ein wichtiger Punkt im Zusammenhang mit den Siegen ist der, dass die dabei eroberten Güter den Hang zum Reichtum und Luxus in der islamischen Gesellschaft hervorriefen. Dies wirkte sich in den darauf folgenden Epochen negativ auf die Regierungsordnung der Muslime aus und führte zu einigen abwegigen Entwicklungen. Es wurden sogar aus Gewinnsucht von einigen die Rechte der Familie des Propheten sallallahu alaihi wa sallam außer Acht gelassen. Jedoch haben andere Entwicklungen, die ebenfalls Ergebnis der Eroberung waren, wie zum Beispiel die Übertragung von Wissen, insbesondere durch die muslimischen Iraner, in den darauf folgenden Epochen eine wertvolle Rolle bei der Entstehung der islamischen Zivilisation gespielt. Nach den ersten Siegen des Islams waren einige ausgebildet worden, um in entfernten Gebieten für den Islam zu werben und umgekehrt das Wissen verschiedener Gebiete in das Reich der islamischen Zivilisation zu holen. Das war ein wichtiger Beitrag zur islamischen Zivilisation.
Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.